Muy buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, con nuestro info.
Von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. März 1993.
Das war eigentlich der Anfang von unserem Info von Radio Dreieckland. Gut. Und zuerst mal in unserem internationalen Frauentag, heute ein chaotischer Tag, wie man schon sieht. Wir sind hier heute viele Frauen versammelt und hier klingelt das Telefon, ist total viel Chaos überall, aber wir machen trotzdem ein Info und ein super Info von 2 Stunden. Heute wird 2 Stunden Info gemacht. Unsere Info fängt wie immer mit ein paar Kurzmeldungen und ja, dann schauen wir mal.
CDU. Auch die Frauen der CDU sehen sich am heutigen Frauentag veranlasst, ihre Forderungen an den Mann zu bringen. Und zwar von Vater Staat fordert Angela Merkel, ihres Zeichens Bundesfrauenministerin, die Voraussetzung für die tatsächliche Gleichberechtigung in allen gesellschaftlichen Bereichen zu schaffen. Hierzu soll Vater Staat doch bitteschön den Artikel 3 des Grundgesetzes ergänzen, in dem die Gleichberechtigung verankert ist.
SPD, Baden-Württemberg. Dasselbe fordert auch die Frau Ministerin in Baden-Württemberg, Brigitte Ungar-Soyka, unterstützt von FDP-Fraktionschef, der außerdem für ein Landesgleichstellungsgesetz eintritt, um das Gleichberechtigungsangebot Gebot des Grundgesetzes zu konkretisieren. Die Landesfrauenministerin spricht sich in einer Erklärung zum 8. März außerdem für eine verschärfte Bekämpfung des Heiratshandels mit ausländischen Frauen aus, da es sich dabei um menschenunwürdige Geschäftspraktiken handele, die kriminell seien.
Die Grünen. Der ausländerpolitische Sprecher der Grünen, Cem Özdemir, verlangte ein eigenständiges Aufenthaltsrecht für ausländische Frauen. Zudem forderte er die Anerkennung frauenspezifischer Fluchtgründe für Asylsuchende. Auch um ausländischen Frauen eine eigenständige Lebensperspektive in Deutschland zu schaffen, forderte er eine Änderung des Staatsangehörigenrechts mit der Schaffung einer doppelten Staatsbürgerschaft.
DGB. 32 regionale Veranstaltungen der Kreisfrauenausschüsse des DGB finden heute statt. Und zwar unter dem Motto Frau geht vor. Es wurde an die Landesregierung appelliert, diese möge sie bei der anstehenden Verfassungsreform für eine aktive Gleichstellung der Geschlechter und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einzusetzen. Ulla Derwein von ÖTV-Hauptvorstand sagte, der Sozialabbau geht vor allem zu Lasten der Frauen und befürchtet eine finanzielle Befreiungsschlag für den Rücken, auf den Rücken der Frauen. So sind 70% der Arbeitslosen in den neuen Ländern zum Beispiel Frauen.
Amnesty International, die Gefangenenhilfsorganisation, hat gegen die Verfolgung von Frauen protestiert, die sich für Menschenrechte einsetzen. Anlässlich des Weltfrauentags erklärte sie, Frauen würden in mehreren Ländern verfolgt und riskierten ihr Leben.
Frankfurt. Erfroren ist eine 48 Jahre alte Frau auf dem Straßenpflaster nahe der Liebfrauenkirche in Frankfurt. Offensichtlich wurde sie vom Bediensteten der Stadtwerke bei Betriebsschluss aus der B-Ebene, Hauptwache, das ist vermutlich eine U-Bahn-Station, vertrieben.
Behinderte. Das hessische Netzwerk behinderter Frauen fordert die verstärkte Berücksichtigung von behinderten Frauen. Wenige Behindertenorganisationen, genauso wie Frauenorganisationen, machten sich Gedanken zur Situation behinderter Frauen. Gefordert wird ein umfassendes, einklagbares Gleichstellungsgesetz für Behinderte, die sicherstellen sollen, dass Diskriminierungen geahndet werden.
Kopfgeldprämie auf Roma-Frau Nida Pampurova ausgesetzt. Die Fraktion der Deutschen Liga im Rat der Stadt Köln hat am 1. März 1993 eine Belohnung von 1000 D-Mark ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung von Nida Pampurova führen. Sie ließ 50.000 Steckbriefe und 3.000 Plakate drucken.
Es ist der erste Fall in der Nachkriegsgeschichte der BRD, dass Privatpersonen, ja sogar eine Partei, offen zur Menschenjagd gegen einen Flüchtling aufrufen, die überdies als Roma einer NS-verfolgten Familie angehört.
Es ist nicht nur ein neuer Höhepunkt, sondern auch eine neue Qualität, die die rassistische Volksverhetzung hiermit erreicht. Die Rechtsradikalen sind in Köln bisher eher unbedeutend geblieben und konnten nur wenige Menschen für ihre Ziele mobilisieren. Nun versuchen sie mit dieser Organisierung der Denunziation wieder Boden zu gewinnen. Die Faschisten wollen sich dem Staat und der von der SPD geführten Kölner Stadtverwaltung als Hilfspolizei andienen.
Nach den Kampagnen der großen Parteien gegen Scheinasylanten wiegen sich die Rechtsradikalen in der Sicherheit, die staatlichen Beschlüsse etwas schneller und radikaler ausführen zu können. In den Zielen glauben sie sich mit den großen Parteien einig.
Die harte Haltung der Stadt Köln, die die Mutter Nida aus ihrer Familie heraus festnehmen ließ und allein ins mazedonische Krisengebiet abschob, um ein Exempel zu statuieren, hat die Rechtsradikalen ermutigt, sich jetzt als die bessere Exekutive in Köln zu etablieren. Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt und der CDU-Vorsitzende Rodert hatten die Abschiebung Nida Pampurovas ausdrücklich begrüßt. Sie sind mitverantwortlich für diejenigen, die jetzt in ihrem Sinne zu handeln glauben.
Die Stadt Köln ist aufgefordert, dieses unmenschliche Spiel zu beenden und durch die Gewährung des Bleiberechts für die Familie den Angriffen der Rechtsradikalen den Boden zu entziehen. Schon morgen kann die Familie entdeckt sein und Opfer faschistischer Anschläge werden. Ab heute, Freitag, dem 5.3.1993, 15 Uhr, wird vor dem historischen Rathaus der Stadt Köln eine Mahnwache stattfinden, bis die Verantwortlichen Familie Pampurov legalisiert haben.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. März 1993.
Ja, jetzt zu unserer letzten Kurzmeldung. Da geht es um eine Sache, die auch hier in Freiburg ganz konkrete Parallelen hatte. Ihr könnt euch sicher erinnern an den Fall der sexuellen Belästigungen und Vergewaltigungen im Flüchtlingswohnheim Kaplerstraße vom damaligen Heimleiter und Hausmeister. Es hat jetzt heute zum Internationalen Frauentag die evangelische Kirche, die Frauen der evangelischen Kirche, einen Bericht eingebracht. Den möchten wir hier dokumentieren. Das stand heute in der Frankfurter Rundschau. Wiederholte sexuelle Belästigungen und Vergewaltigungen von Flüchtlingsfrauen in der Bundesrepublik hat die evangelische Frauenarbeit in Deutschland beklagt. Häufig würden alleinstehende Frauen, von denen viele bereits auf der Flucht mehrfach vergewaltigt worden seien, auf engstem Raum mit fremden alleinstehenden Männern untergebracht, rügte die Dachorganisation evangelischer Frauenverbände am Wochenende anlässlich des Internationalen Frauentages. Sanitäre Anlage, die von Frauen und Männern gemeinsam benutzt würden, seien häufig nicht abschließbar. Für diese Frauen hört die Angst nicht auf, heißt es in der Erklärung. In den Sammelunterkünften sei die Einrichtung geschützter Räume für weibliche Flüchtlinge und ihre Kinder dringend erforderlich. Bei nächtlichen Abschiebungen werde manchen Frauen nicht einmal Gelegenheit gegeben, sich richtig anzuziehen, beklagt die evangelische Organisation. Bei diesen unwürdigen Aktionen würden die Frauen oft von deutschen Polizisten sehr schlecht behandelt. Manchmal seien Asylverfahren zum Zeitpunkt der Abschiebung noch gar nicht abgeschlossen gewesen. Als Folge des sogenannten Asylkompromisses befürchtet der Verband, dass mehr Frauen gezwungen sein werden, illegal in Deutschland zu leben. Die Prostitution sei für sie dann häufig die einzigste Möglichkeit zum Lebensunterhalt. Die evangelische Frauenarbeit tritt darum dafür ein, auch geschlechtsspezifische Verfolgung von Frauen als asylrelevant zu werten. Nach wie vor hätten Flüchtlingsfrauen, die in ihren Herkunftsländern vergewaltigt wurden, auch dann kaum Chancen im Asylverfahren, wenn die Vergewaltigung eine gezielte Strategie des politischen Gegners gewesen sei. Wir unterstützen diese Initiative der evangelischen Frauenarbeit aufs Herzlichste.
Thank you.
Also die Musik, die ihr jetzt gehört habt, das war die Carla Blei Band von einer Tournee 1977. Wir werden jetzt die Hauptthemen des heutigen langen Infos anlässlich des Internationalen Frauentages vorstellen.
Also ich möchte gleich am Anfang über die Bedeutung und die Geschichte des Internationalen Frauentags was sagen und danach gehen wir auf die Kundgebung in Freiburg ein.
Anschließend ein Gespräch gerade über das Thema Vergewaltigung, ein Thema und Gewalt gegen Frauen, ein Gespräch mit jemand aus der Villa Courage. Und dann die internationale und überregionale Beiträge.
Dann daraufhin folgt ein Gespräch mit einer Frau aus dem Sender Radio Z aus Nürnberg. Mit der haben wir auch ein kleines Interview geführt, einfach um uns berichten zu lassen, was in Nürnberg heute passiert ist und auch in den vergangenen Tagen. Dann kommt ein Bericht aus Berlin von der Demonstration, die heute stattfindet.
Da warten wir auf einen Telefonanruf, ne? Werden wir aktuell bekommen.
Dann folgt noch ein Bericht aus Padua, aus dem Radio Sherwood. Die haben auch ziemlich viel, die Frauen haben auch ziemlich viel gemacht dazu. Und am Ende noch ein Bericht aus Barcelona.
Ja, von Frauen, die in so einem Radio wie unserer arbeiten, das heißt Radio Contrabanda. Anschließend?
Ja, anschließend kommt ein Bericht zu Frauen in Kuba. Wie organisieren sich Frauen in Kuba? Es gibt in Kuba einen Frauenverband. Wie sieht der aus? Was sind die Unterschiede zu Organisationen zu hier? Wie ist die Situation in Kuba? Das ist ein Thema.
Ja, und dann wird ein bisschen über kurdischen Frauen berichtet und eine Broschüre, die sie herausgegeben haben. Und als letzter Beitrag heute Lesson in der Zeit der Nationalsozialismus. Und das Ganze in 2 Stunden oder eher 1 Stunde und 40 Minuten jetzt.
Also es ist heute Tag, der Internationale Frauentag, der es eigentlich schon sehr lange gibt. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber er gibt ihn, glaube ich, schon sehr lange. Schon vor dem Ersten Weltkrieg, wenn ich mich richtig informiert bin. Ja. Wer weiß ich jetzt auch nicht, was ich immer noch voll auf wisse.
Was bedeutet denn für Sie jetzt?
Kopenhagen, 1910. Im Einvernehmen mit den klassenbewussten politischen und gewerkschaftlichen Organisationen des Proletariats in ihrem Lande veranstalten die sozialistischen Frauen aller Länder jedes Jahr einen Frauentag, der in erster Linie der Agitation für das Wahlrecht dient. Die Forderung muss in ihrem Zusammenhang mit der ganzen Frauenfrage der sozialistischen Auffassung gemäß beleuchtet werden. Der Frauentag muss einen internationalistischen Charakter tragen und ist sorgfältig vorzubereiten. So lautet die Resolution vom 2. Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz 1910 in Kopenhagen. Die Geschichte des Internationalen Frauentags hat also eine lange Tradition und ist nicht eine Erfindung der letzten Jahre in der Frauenbewegung. In erster Linie sollte dieser Tag dazu dienen, den Kampf um das Frauenwahlrecht zu fördern. Schon 1911 demonstrierten in aller Welt über 1 Million Frauen zum Internationalen Frauentag. Anregungen zu einem besonderen Frauentag gab es schon sehr lange. Besonders eine Aktion amerikanischer Sozialistinnen kann es ausschlaggebend gewesen sein. Sie beschlossen am letzten Februarsonntag große Propaganda für das Frauenwahlrecht und die Idee des Sozialismus zu veranstalten. Die Aktion wurde ein Erfolg. Schon 1914 war für lange Zeit das letzte Jahr, in dem mit Massenveranstaltungen und Demonstrationen der Internationale Frauentag begangen wurde. Ausbruch und Verlauf des Ersten Weltkrieges waren Grund dafür. Nur in neutralen Ländern fanden 1915 größere öffentliche Veranstaltungen statt.
Die Novemberrevolution 1918 brachte den deutschen Frauen das Wahlrecht. Damit war das erste und unmittelbare Ziel der Internationalen Frauentages erreicht. Zumindest in Deutschland, jedoch nicht überall in Europa und in der Welt. Bis in die späten 80er Jahren wurden den Schweizer Frauen im Kanton Appenzell das Wahlrecht verweigert. Doch mit dem erkämpften Wahlrecht gaben sich die Frauen nicht zufrieden. Ihre Ziele waren weiter gesteckt. In den 20er Jahren wurde der Internationale Frauentag wieder wichtiger Bestandteil der Frauenbewegung. Die Proteste der Frauen richteten sich gegen Lohngleichheit, Lohnungleichheit, Rationalisierung und Arbeitslosigkeit. Sie richteten sich gegen den Paragraphen 218, gegen Militarismus und Faschismus. Sie demonstrierten für die Berufstätigkeit der Frau, für mehr Arbeiterinnen- und Mutterschutz, für die Gleichstellung der Frau und für Frieden. Einen Einschnitt und eine Schwächung der Frauenbewegung brachte der Zweite Weltkrieg. Durch die Kriegsjahre hindurch jedoch blieben Frauengruppen weiter aktiv und leisteten dem Faschismus, soweit es ging, Widerstand. Durch das Wachstum der Frauenbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die politische Bedeutung des Internationalen Frauentags als wichtigster Kampftag der Frauenbewegung wiederentdeckt. Am 70. Internationalen Frauentag, am 8. März 1980, gingen zum ersten Mal seit Bestehen der BRD die Frauen in vielen Städten gemeinsam auf die Straße. Die vielen Einzelgruppen hatten erkannt, dass die Zusammenarbeit und die Vernetzung der Kleingruppen wichtig ist. So zahlreiche und kraftvolle Kundgebungen wie 1980 hat es seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr gegeben. Sie demonstrierten für die alten Emanzipationsforderungen, die immer noch aktuell sind, auch heute. Für das Recht auf Arbeit und gleiche Löhne. Gegen Frauenarbeitslosigkeit, für Frieden und Abrüstung und gegen die Reservearmee-Funktion der Frau. Für Abschaffung des Paragraphen 218 und für den selbstbestimmten Platz der Frauen in der Welt. Das waren Forderungen, die schon Frauen der 20er Jahre und weiter vorstellten. Wie sieht das heute aus? Die Frauen der neuen Frauenbewegung ab 1970 verstanden immer mehr, dass der Kampf um Frieden und Abrüstung untrennbar mit dem Emanzipationskampf verbunden ist. Ihnen wurde klar, dass die steigenden Rüstungskosten jenes Geld verschlingen, das die Frauen so dringend für die sozialen Voraussetzungen der Gleichberechtigung brauchen. Besonders an den Internationalen Frauentagen wurde auf dieses Thema verstärkt aufmerksam gemacht. 1980 hieß das Motto in Hamburg: Frauen in die Bundeswehr, wir sagen Nein. Über 5000 Frauen versammelten sich allein in Hamburg zu einer Großdemonstration. Noch vielfältiger waren die Aktionen zum 8. März 1982. Es wurde gegen die Einbeziehung der Frau in Kriegs- und Zivildienst demonstriert. Im Mittelpunkt aller Aktionen und Kundgebungen stand der Widerstand gegen die Rüstungspolitik und den Sozialabbau. Sozialabbau fällt bekannterweise in erster Linie auf die Frauen zurück. Der Internationale Frauentag von 1982 dokumentierte eindrucksvoll den politischen Aufschwung der Frauenbewegung. Es wurde die Entschlossenheit deutlich, dass Frauen für menschenwürdigere Lebensbedingungen kämpfen wollen und dabei aber die weltpolitischen Fragen nicht ausklammern. Neben spezieller Frauenarbeit müssen sich verstärkt auch für Frieden und Abrüstung einsetzen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. März 1993.
Bye.
Auch heute in Freiburg stand der Internationale Frauentag unter dem Motto der Friedensarbeit. So hieß es auf dem Flugblatt zum 8. März 1993. Wehrt euch, lasst euch nicht zu den Handlangern der Militaristen machen. Frauen, helft nicht mehr den Schreibtischtötern. Arbeitsplätze können auch für friedliche Produkte geschaffen werden. Zu dieser Aktion haben Freiburger Frauengruppen aufgerufen, unter anderem Frauen für Frieden, die unabhängigen Frauen Freiburgs, Wildwasser, Uraster und Frauenbeauftragte der Stadt. Die Frauen hatten einen Infostand aufgestellt über die Situation in Ex-Jugoslawien und die Rüstungspolitik Deutschlands. Dazu hatten sie eine Schranke aufgestellt, die einen gewissen Teil zu dem Zugang der Rathausgasse von der Kaiser-Josef-Straße versperrte. Damit sollte das Rüstungsembargo symbolisch dargestellt werden. Wir Frauen vom Radio Dreieckland haben einige der Veranstalterinnen zu diesem Tag befragt.
Ulrike, wir stehen jetzt hier an der Ecke Kaiser-Josef-Straße, Rathausgasse. Ihr habt hier eine Schranke aufgebaut, auf der zu lesen steht: Rüstungsembargo, Waffen zwingen Frauen ins Lager. Was wollt ihr mit der Schranke ausdrücken?
Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass dieses Rüstungsembargo gegen Ex-Jugoslawien überhaupt nicht eingehalten wird und so durchlässig ist wie unsere Schranke hier in der Rathausgasse. Dass eben die Waffen die erste Größe sind, die da zu berücksichtigen ist, wenn man sagt, diese Vergewaltigungslager haben ziemliche Erschütterungen ausgelöst bei der Bevölkerung, aber dass diese Waffen das Ganze verursachen, dass diese Waffen den Krieg verursachen und dass eben auf unserem Flugplatz sind eben die Adressen der Württemberger Waffenschmieden, dass die hier in unserem Ländle produziert werden und dass eben wir auch durch den Ruf nach Arbeitsplätzen, egal wo, damit uns mitschuldig machen eigentlich an diesem Krieg.
Was sind jetzt eure konkreten Forderungen und an welche Adressen richtet ihr die?
Ja, wir haben die eine Forderung an Politiker, das ist die einfachere, da braucht man selber nichts tun, dass die sich eben dafür einsetzen, dass diese Rüstungslieferungen gestoppt werden, dass dieses Embargo eingehalten wird von der politischen Seite her. Und dann haben wir auch die andere Forderung an diese vielen interesselosen Passanten, dass sie sich wieder mal Gedanken darüber machen, was das eigentlich bedeutet. Der Krieg, der diesmal ja so nahe ist, dass man den einfach Tag für Tag so hinnimmt, dass man sich darüber Gedanken machen soll.
Ihr macht die Aktion jetzt ja gerade heute am 8. März, am Internationalen Frauentag. Da würde es mich interessieren, welchen Bezug ihr da seht, was eure Motivation ist, das gerade heute zu machen. Ob ihr da Frauen speziell damit ansprechen wollt oder was da eure Hintergründe sind.
Frauen sind in einem Krieg immer die Hauptleidtragenden. Es sind entweder die Mütter der totgeschossenen Soldaten oder es sind die vergewaltigten Frauen oder es sind die verlassenen Frauen, deren Männer erschossen worden sind oder deren Männer im Krieg sind, die sich dann selber wieder weiter retten müssen in dieser Zeit. Also Frauen sind die Hauptleidtragenden eines Krieges und wir hier jetzt so satt und zufrieden leben können, wir müssen irgendwie uns solidarisch zeigen mit denen und unsere Möglichkeiten eben ausschöpfen. Darum haben wir auch jetzt heuer nochmal als Utopie, aber vielleicht wird es nächstes Jahr schon Wirklichkeit, zu einem Streik aufgerufen, dass die Frauen streiken und damit auch kundtun, dass wir da nicht mehr mitmachen wollen bei der Produktion eines Krieges. Und das geht über alle Sparten. Es muss jetzt nicht direkt in der Rüstungsfirma sein, es sei auch in jedem anderen Betrieb, wo man stillschweigend weiter produziert, während dort eben der Krieg ist.
Was wollt ihr denn jetzt außer dieser Aktion heute? Wie wollt ihr da weiter vorgehen? Wollt ihr weitere Aktionen machen? Oder
Wir haben Kontakt aufgenommen mit Frauen in Gruppen in Belgrad und wollen eben versuchen, dort Informationen zu kriegen, die man über die Medien nicht kriegt. Und auch eben ein Zeichen setzen, wir sind hier und denken an euch. Viel Möglichkeiten sehen wir ansonsten für uns nicht. Einfach die Aufmerksamkeit wach zu halten, jetzt trotz des langen Kriegs und mit irgendeinen Aktionen darauf aufmerksam zu machen.
Ist für den heutigen Tag noch eine Aktion geplant?
Nee, für den heutigen Tag ist keine Aktion mehr geplant.
Und war das vielleicht nicht ganz so günstig, um 2 Uhr schon diese Aktion hier in der Kaiser-Josef-Straße zu starten, weil doch sehr viele Leute auch arbeiten, Frauen in der Arbeit sind oder zu Hause sind um die Zeit?
Wir wollten eben auch das vermeiden, dass sie alle an uns vorbeihetzen, wenn sie abends nur auf dem Heimweg sind. Also mit dem Termin haben wir uns schwer getan. Wir haben uns dann eben für den um 14 Uhr bis 16 Uhr entschieden. Und es wären auch genügend Frauen auf der Straße und es wäre also am Potenzial auch, wären viele Frauen da, die kommen können hätten. Also die geringe Anzahl ist nicht nur auf den vielleicht ungünstigen Termin zu schieben. Aber wir wollten eben auch einfach mitten unter Tags eine Aktion starten. Wir streiken ja schließlich schon heute.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. März 1993.
Zu dem Streik kam mir eigentlich sofort, nachdem ich von den Frauenmassakern in Ex-Jugoslawien gehört habe. Ich war gar nicht mehr fähig, das aus meinem Kopf wegzukriegen und habe in meiner Naivität gedacht, es müsste eigentlich allen Frauen so gehen. Wie können wir unseren Alltag so aufrechterhalten in dem Wissen, was so relativ nahe von uns passiert? Und habe mich eigentlich sofort mit anderen Frauen in Verbindung gesetzt, wie wir das machen könnten. Die Utopie war, einen großen internationalen europäischen Sternmarsch oder eine entsprechende Frauenwanderung zu machen. Wirklich Millionen Frauen, die von allen Seiten Richtung Bosnien wandern. Und das impliziert diesen Streik. Aber wurde eben durch diese Form gefüllt, indem wir alles, was zu Hause ist, liegen lassen, dass im Grunde dieses industrielle, militaristische Wirtschaftssystem aufrechterhält, wo wir als die kleinen Rädchen im Betrieb von morgens bis abends dafür sorgen, dass Kriege stattfinden und uns dies bewusst zu machen und dann Nein dazu zu sagen, das war die Grundidee zum Streik.
Was denkst du, war der Grund, dass sich heute so wenige an diesem Streik beteiligt haben?
Die Frauen trauen sich nicht. Sie sind so eingebunden in familiäre, wirtschaftliche, arbeitsmäßige, schulische, studentische Beziehungen. Und ja, ich sag einfach, sie sind unfähig, das in Frage zu stellen, bis vielleicht ihre Schwester, Tochter oder sie selbst vergewaltigt wird. Wenn ein paar Kilometer weit weg ist, wir opfern jeden Tag Frauen. Wir kennen die Statistiken von Vergewaltigungen, von verprügelten Frauen und sind unfähig, uns so zu organisieren, um das zu verhindern. Die Macht, die wir angeblich immer den Männern anlasten, haben wir selbst. Wir benutzen sie nur nicht.
Kannst du uns heute noch jetzt kurz was zu dem Inhalt von dem Streik sagen, der für heute geplant war?
Ja, wir haben mit Absicht das Embargo thematisiert, weil zum Thema Opferversorgung von den Frauen ganz viel gemacht worden ist, was ja auch notwendig war. Nur über den Krieg haben wir überhaupt nicht mehr geredet. Und solange der Krieg nicht zu Ende ist, werden jeden Tag neue Opfer produziert. Jeden Tag neue Vergewaltigungen, Massenmorde, Kinderschändungen und. Der Krieg geht weiter, weil der Schwarzmarkt blüht. Das ist immer die andere Seite von einem Embargo. Und wir gehen davon aus, das Embargo, das ist ja weit weg, das geht uns gar nichts an. Ich bin aber der Meinung, das Embargo wird überall dort gebrochen, wo die Waffen produziert werden. Es wird in Freiburg genauso gebrochen wie in Lahr, im Schwarzwald, in Stuttgart, bei Siemens, bei Mercedes, bei Imhausen, bei Litef hier in Freiburg. Nur wir machen uns da überhaupt keine Gedanken drüber. Es war alles mal im Bewusstsein im Zusammenhang mit dem Golfkrieg und dann war es wieder weg. Es wurden neu produziert, Waffen auf Halde und die sind jetzt dort im Einsatz. Aber dieses ganze Thema ist für Frauen tabu, das interessiert uns nicht. Und es war uns wichtig, dieses Tabu heute im Zusammenhang mit dem Embargo, mit einer Aktion zum Embargo zu brechen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. März 1993.
Ja.
Ich dachte, das wäre schon. Ich
nee. Ja, eben. Aber ich... Ja, gut. Sie stehen hier als ältere Frauen und machen bei dieser Aktion mit. Und für mich würde interessieren, was diese Aktion für Sie bedeutet und warum Sie die am 8. März machen. Was das für Sie für eine Geschichte bedeutet.
Soll ich also dann... Ich bin seit 1979 bei Frauen für Frieden. Wir haben es damals gegründet. Und da bin ich überhaupt zum ersten Mal in Berührung gekommen mit einer Frauengruppe. Wir waren also keine emanzipierten Frauen, sondern wir waren Friedensfrauen. Damals war die Afghanistan-Krise. Wir hatten schreckliche Angst, es weitet sich aus zu einem Krieg. Und haben überall aufgerufen, dass Frauen sich zu Wort melden sollen gegen den Krieg, gegen Rüstung, gegen Militär. Und das war damals dann unser Inhalt. Wir sind also zum ersten Mal sogar auf die Straße gegangen, in schwarzer Kleidung, mit dem Spruchband für Frieden gegen Krieg und Militär und haben erstaunt gemerkt, wie die Leute geguckt haben, als da Frauen kamen. So etwa 80 waren wir, die in schwarzen Kleidern waren. Das war damals noch ganz unüblich, so daherzukommen. Mir war es auch sehr peinlich, zum ersten Mal durch die Stadt zu gehen. Ja, und der Internationale Frauentag ist ja insofern wichtig, dass Frauen endlich politisiert werden sollen und auch für ihre Rechte eintreten sollen und gegen Gewalt, unter der Frauen ja besonders zu leiden haben. Aber unser Thema heute ist es nicht. Unser Thema heute ist Gewalt in Jugoslawien gegen Rüstung und Krieg von der deutschen Rüstungswirtschaft, die in Jugoslawien auch akut da ist. Und das empört uns immer wieder. Ich habe die Unterlagen von RIP,
vom Jürgen Gressling gekriegt über die Firmen in Baden und fand das im Flugblatt wichtig, dass man den Leuten sagt, sowas kriegen sie sonst nicht zu lesen. Das muss man selber alles zusammentragen.
Mich würde interessieren, was Sie denn für Reaktionen von den Passantinnen und Passanten hier bekommen haben, wie Sie das einschätzen.
Oh, zum großen Teil Gleichgültigkeit, Vorbeirennen und nein. Aber die Frauen in eurem Alter, die jungen Frauen, zu denen ich gesagt habe, das geht sie an als junge Frau, ach, hieß es dann. Und dann griffen sie schon danach und nahmen unser Blatt mit. Aber sie haben sich nicht dazugestellt. Also zu uns dazugestellt haben sich eigentlich mehr Ältere, die sich mit uns unterhalten haben.
Meinen Sie auch, dass das ein Unterschied ist, wie sich jetzt ältere Frauen zum Beispiel, die ja hier auch den Krieg miterlebt haben, zu Krieg verhalten oder wie sie sich davon betroffen fühlen und jüngere Frauen? Oder wie sehen Sie das?
Ich habe so die Erfahrung gemacht beim Stadtständen, dass so die Altersgruppen ab 40 oder um 40 eigentlich mit anderen Dingen sich beschäftigen. Die rennen beim Einkaufen, die rennen vorbei, die sind einfach, ich glaube, auch überlastet mit ihrem ganzen Leben, also gerade die Frauen. Ich finde die Beschäftigung von Frauen mit allem, was kommt, Beruf, Kinder, Mann und noch sogar nicht nur Beruf, sondern auch Karriere, die lässt sie nicht an Politik noch denken. Das sind Ausnahmen und die finde ich bei den unabhängigen Frauen und bei den Frauen für Frieden.
Wie sehen Sie das? Sie auch noch was dazu sagen?
Ja, ich bin eigentlich, muss ich sagen, also auf den 8. März über die ASF aufmerksam geworden. Wir haben auch früher Veranstaltungen dazu gemacht. Das ist leider in den letzten Jahren etwas eingeschlafen, zum Teil mangelnde Beteiligung, aber vielleicht hat auch das Interesse ein bisschen nachgelassen. Und ich habe innerhalb meiner Gruppierung mich auch immer sehr für Friedensarbeit eingesetzt und fühle mich also heute als Teilnehmerin von mehreren Seiten hier angesprochen. Ich bin GEW-Frau und die haben auch hier zu aufgerufen. Und ich habe selber den Krieg erlebt als Kind und vor allen Dingen die Aufarbeitung hinterher, was man da als Kind alles gesehen und gehört und erlebt hat, das hat mich doch eigentlich zu einem sehr nachdenklichen Menschen gemacht, auch dem Krieg gegenüber sehr kritisch und hat dadurch auch mein politisches Engagement gefördert. Und für mich war es also auch klar, dass ich heute Nachmittag hier sein würde.
Energie haben die Frauengruppen in die Organisation dieses 83. Frauentags hineingesteckt. Dafür war die Resonanz verdammt gering. Bei der Veranstaltung waren immer nur höchstens 50 Interessentinnen auf einmal anzutreffen. 10 davon gehörten zu der Organisation selbst. Wo bleibt die Solidarität der Frauen für Frauen? Kann es wirklich sein, dass sich so wenig Frauen angesprochen fühlen?
Zuerst hat uns bei dem letzten Beitrag Miriam Makiba begleitet, eine vielleicht für viele bekannte afrikanische Sängerin. Und jetzt begleitet uns die Gruppe wieder.
Die Carla Bley Band.
Ja, genau.
Musik.
gehört das Tagesinfo vom 8. März 1993.
Vergewaltigung ist Folter, Vergewaltigung ist Mord. Diese Parole bei Demonstrationen zur Gewalt gegen Frauen und Lesben erfährt zurzeit erhöhte Aufmerksamkeit, zumindest dann, wenn sie im Zusammenhang mit den Massenvergewaltigungen im ehemaligen Jugoslawien steht. Dabei hat diese Parole schon immer, immer noch und überall ihre Gültigkeit, ob in sogenannten Friedenszeiten, wo laut Statistik in der BRD alle 5 Minuten eine Frau vergewaltigt wird, oder in Kriegsgebieten auf der ganzen Welt. Vergewaltigungen, die in einer patriarchalen Gesellschaft wenig Beachtung in der Öffentlichkeit finden, da sie als selbstverständlich erachtet werden. Vergewaltigungen werden im Krieg in Ex-Jugoslawien zum Argument für einen militärischen Einsatz. Politiker, die als Sextouristen nach Asien jetten, Politiker, die sich nicht für die Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel in der Türkei interessieren, die den Paragraph 218 verschärfen wollen, um über Frauen bestimmen zu können, sie haben plötzlich ihr Herz für die vergewaltigten Frauen in Bosnien gefunden. Sie fordern ein militärisches Eingreifen, um angeblich die Frauen zu retten. Wir wissen, dass es dabei um etwas anderes, um Großmachtgelüste geht. Menschlichkeit war noch nie eine Maxime, nach der diese Regierung handelte. Im folgenden Gespräch mit einer Frau, die eine Woche lang jetzt in Kroatien war, soll es zum einen genauer um ihre Fahrt gehen, aber auch um die Funktion von Vergewaltigungen in Kriegsgebieten, im Krieg oder vielleicht auch zu sogenannten Friedenszeiten. Vielleicht, Sonja, als erstes die Frage, wann warst du genau in Kroatien und was war das Ziel deiner Fahrt?
Ich bin vor 2 Wochen hingefahren und das Ziel war, mich vor Ort zu informieren, wie wir die Frauen, die jetzt in der Solidaritätsarbeit für diese vergewaltigten Kriegsopfer arbeiten, optimal unterstützen können. Es gibt ja in Freiburg eine ganz breite Solidaritätsbewegung für diese Frauen, aber es kommt immer wieder so das Gefühl auf, dass wir nicht genau wissen, was fehlt, sei es jetzt an Medikamenten oder an politischer Unterstützung. Und ich wollte einfach vor Ort sehen, was ja auch in meinem Sinne, wo ich das ja auch ein bisschen politisch betrachte, hier von hier aus zu machen ist. Ne?
Und was war dann das Ergebnis oder was würdest du sagen, was ist von hier aus machbar, was muss gemacht werden?
Ja, es ist sehr interessant. Es gibt verschiedene Frauengruppen, wo ich mal so grob sagen möchte, sie haben alle einen feministischen Anspruch, also nicht nur im Sinne von Anspruch, sondern sie machen feministische Solidaritätsarbeit, unterscheiden sich aber sehr stark in der Einschätzung der politischen Situation. Also es gibt eindeutig mehr nationalistisch arbeitende Gruppen, die überhaupt keinen Blick mehr für die Frauen in der Opposition in Belgrad haben. Und die Frauenlobby, mit der ich jetzt hauptsächlich zusammengearbeitet habe, bezieht sich ganz bewusst auch auf die SOS-Frauen in Belgrad und arbeiten sehr intensiv mit ihnen zusammen, weil sie wissen, wie gefährlich es auch ist, in Serbien selbst in der Opposition zu sein.
Du hast jetzt es erwähnt, Frauenlobby waren Ansprechpartnerinnen für dich. Ist das eine Zusammenarbeit dann quasi zwischen kroatischen und serbischen Frauen? Oder?
Und muslimischen Frauen.
Und muslimischen Frauen.
Ja. Sie arbeiten mit Frauen zusammen, die speziell auch in muslimischen Camps die Frauen dort unterstützen. Und das ist so mehr so eine stufenweise Unterstützung, wo sie darauf achten, dass die muslimischen Frauen in erster Linie auch von muslimischen Frauen unterstützt werden, weil da die Tabus noch am einfachsten zu überwinden sind, denn die haben eine große, ach ja, auch jetzt aufgrund der Erfahrung, eine ganz große Scham, dass sie das Opfer geworden sind. Sie fühlen sich schuldig, nicht? Wir kennen diese Verhaltensweisen ja auch von hier und würden nie zugeben, dass sie vergewaltigt worden sind. Das sind nur ganz wenige Frauen, die das für sich wirklich offensiv zugeben, sondern die meisten stecken es weg, verdrängen es, haben Traumata und sind depressiv.
Über was wurde denn in den Frauencamps, in denen du warst, diskutiert? Was war da Thema?
Ich war nur in einem ausgesprochenen Frauencamp, was nicht heißt, dass da nur Frauen waren. Es waren, man muss sich jetzt vorstellen, auf 300 Frauen kommen 600 Kinder, so sind die Proportionen. Das heißt, die Probleme kriegen da eine ganz andere Facette, weil die Frauen oder diese Familien jetzt in diesem Sinne so eng zusammengepfercht leben. Es waren so Frauen, die aus den ersten Lagern geflüchtet sind. Die sind jetzt seit 3 Monaten in Karlovac, bewegen sich zwischen dem unteren Bett und dem oberen Bett auf wirklich nur ein paar Quadratmetern mit, wie gesagt, dem Stress von kleinen und größeren Kindern und sind zwar äußerlich wieder materiell versorgt und zur Ruhe gekommen, haben aber kein Geld, um irgendwas zu unternehmen und hängen mit ihren ganzen Gedanken eigentlich an den nicht vorhandenen Männern. Entweder an den toten Männern oder an den Männern, die auch aus dem KZ gekommen sind und jetzt in irgendwelchen Rehabilitationszentren in Deutschland oder auch in anderen Ländern sind oder die noch in Bosnien sind, wo sie auch nicht wissen, ob sie je wieder sehen. Und eine junge Frau, die hatte ganz stark das Bedürfnis, mit nach Deutschland zu kommen, weil ihr Vater noch in Bosnien war und erwartet, dass sie zurückkommt. Aber ihr Dorf existiert nicht mehr. Es ist vollkommen abgebrannt. Sie wurde sehr stark von Nachbarn, also von ganz bekannten Männern, misshandelt. Und sie sagt, sie kann da nicht zurück. Das geht einfach nicht. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich jetzt in Freiburg versuchen werde, eine Einladung für sie zu bekommen, um sie hierher einzuladen, um zu schauen, wie wir ihr hier helfen können. Sie ist schon 20 und hat ihre Zeugnisse und möchte gern was lernen. Also möchte im Grunde ein neues Leben anfangen. Das ist jetzt so ein Einzelfall, wo wir vielleicht ganz konkret unterstützen können, was natürlich für die zigtausende Frauen ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Ne? Was ich auch, auch weiterhin deprimierend fand, dass die Sozialarbeiterin speziell von diesem Camp erzählt hat, dass der Sexismus jetzt nicht etwa aufgehört hat nach der Flucht, sondern dass die wenigen Männer, die dort untergekommen sind, weil sie invalid sind oder weil sie alt sind oder Brüder, die jetzt so im Familienverband mitgekommen sind, sich nach wie vor sexuell an diesen Frauen vergehen. Nicht? Der Druck und diese psychische Spannung ist so hoch, es läuft alles so zwischen den Decken, anders kann man es gar nicht sagen. Und die Frauen sagen nichts, sie schreien nichts, sie halten alles aus, weil sie sich schämen.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Wird unter diesen Frauen diskutiert, ob eine militärische Intervention als sinnvoll erachtet wird?
Unter diesen Frauen sicher nicht. Die haben überhaupt keinen Blick im Moment nach außen. Diskutiert wird das natürlich bei den, ich sage jetzt mal, den Frauenlobbyfrauen, genauso wie bei der gesamten Friedensbewegung in Kroatien und Bosnien. Wobei die bosnischen Menschen verständlicherweise ganz dringend darauf warten. Ich glaube, das ist ähnlich wie damals hier in Deutschland, als die Leute im KZ waren und das ihre einzige Hoffnung war. Und wenn wir sehen, was jetzt gerade wieder los ist, dass Cerska erobert worden ist und wieder zigtausende auf der Flucht sind, dass sie sich verlassen vorkommen, das kann ich Ihnen wirklich nachfühlen. Und wenn wir sagen, oder ich mich gegen eine militärische Intervention ausspreche, da muss ich mir wohl wirklich Gedanken machen, ja was denn dann? Nicht, sonst gibt es diese Menschen nicht mehr. Ob sie dann mit Bomben umgebracht werden oder in militärischen Massakern, das bleibt dann letztlich das Gleiche. Wir müssen uns überlegen, was gibt es für Alternativen? Und bei diesen Überlegungen waren wir ja auch auf den Streik gekommen, aus dem Wissen heraus, es gibt keinen Krieg, der nicht von Frauen mit Frauenstrukturen unterstützt geführt wird. Nur haben Frauen kein Bewusstsein darum. Und dieses Bewusstsein speziell bei uns wiederherzustellen, dass wir mitverantwortlich sind, und zwar im ganzen europäischen Maßstab, Das ist eine Utopie, das ist mir vollkommen bewusst. Die werden wahrscheinlich irgendwann Bomben schmeißen oder Bodentruppen absetzen. Aber wir lernen vielleicht diesmal etwas daraus, was wir beim Golfkrieg immer noch nicht gelernt haben, dass wir Frauen in Zivilzeiten ignorieren, dass die Waffen für den nächsten Krieg in unserer Stadt produziert werden und die ganze Infrastruktur auch in Freiburg letztendlich eine Militär unterstützende Wirtschaftsstruktur ist.
Ich denke, das ist eine wichtige Diskussion. Ich weiß, dass das Frauen- und Lesbenradio sich überlegt, während ihrer Sendezeit dazu vielleicht eine ausführliche Diskussion zu machen. Da werden sie dich sicherlich einladen. Zunächst erstmal vielen Dank, dass du ins Studio gekommen bist.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. März 1993.